Der Podcast Steuerrecht. Aktuelles aus dem Steuerrecht, präsentiert vom Finanzgericht Münster.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Steuerrecht, dem Podcast des Finanzgerichts Münster. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Christian Bohlmann und auch heute ist wieder meine liebe Kollegin Frau Dr. Vera Niesdecker dabei. Hallo Vera.
Ja, hallo Christian.
Vera, heute beleuchten wir eine Entscheidung unseres Hauses, die sich mit einer körperschaftssteuerrechtlichen Frage beschäftigt, die insbesondere für international tätige Unternehmensgruppen von Interesse ist, nämlich mit der Frage, ob Währungskursverluste aus Konzerndarlehen steuerlich abzugsfähig sind und, wenn das der Fall ist, unter welchen Voraussetzungen sie steuerlich abzugsfähig sind.
Ja, du sagst es, Christian. Ist natürlich etwas sperrig erstmal vorab, die Frage, aber im Mittelpunkt unserer Besprechungsentscheidung steht heute ein typischer Konzernsachverhalt. Wir haben da zum einen eine deutsche Muttergesellschaft, die ihrer ausländischen, um genauer zu sein, hier einer schweizerischen Tochtergesellschaft ein Darlehen gewährt, und zwar in einer Fremdwährung, hier in Schweizer Franken. Und bei der Rückzahlung des Darlehens im Jahr 2016 entsteht bei der Klägerin ein sogenannter Währungskursverlust. Das Jahr, um das es hier geht, das wollen wir uns später noch einmal genauer angucken.
Genau, vielleicht noch zwei, drei Hintergrundinformationen. Währungskursverlust, du sparst es gerade an. Solche Währungskursverluste, die entstehen immer dann, wenn ein Unternehmen Zahlungen in einer Fremdwährung tätigt oder erhält und sich zwischen dem Zeitpunkt des Verpflichtungsgeschäftes, also in unserem Fall der Darlehensgewährung, und dem Zeitpunkt der tatsächlichen Zahlung, also in unserem Streitfall der Darlehensrückzahlung, der Wechselkurs zum Nachteil des Unternehmens, also bei uns zum Nachteil der Klägerin, verändert hat.
Ja, und die zentrale Frage in unserem Fall lautet also, dürfen diese Verluste steuerlich geltend gemacht werden oder greift das Abzugsverbot des § 8b Absatz 3 des Körperschaftssteuergesetzes?
Ja, und damit hast du im Prinzip die wichtige Vorschrift des Streitfalles schon angeteasert. Bevor wir aber ins Recht abtauchen, schauen wir uns vielleicht nochmal den zugrunde liegenden Sachverhalt kurz etwas genauer an. Wir haben unsere Klägerin, die eine deutsche Kapitalgesellschaft ist und die unter anderem eine 100-prozentige Tochtergesellschaft in der Schweiz hatte. Und mit dieser hatte sie Darlehensverträge, nämlich zwei abgeschlossen im Jahr 2015 über mehrere Millionen Schweizer Franken. Die Darlehen sind ausgezahlt worden und die Darlehen waren zwar einerseits unbesichert, aber im Übrigen mit einem marktüblichen Zinssatz ausgestattet. Die Klägerin selbst hat dieses Geschäft refinanziert, nämlich indem sie gleichartige Darlehen bei einer Schwestergesellschaft im Inland aufgenommen hatte, ebenfalls in Schweizer Franken, und zu identischen Konditionen. Und damit hatte sie ein entgegengesetztes Geschäft in der gleichen Währung abgeschlossen. Und das Währungsrisiko, was sich aus dem Geschäft mit der Tochtergesellschaft im Ausland in Schweizer Franken herleitete, damit reduziert. Folgerichtig hatte sie handelsrechtlich sogenannte Micro-Hedges gebildet, also Bewertungseinheiten im Sinne des Paragraphen 254 HGB, in denen das Grundgeschäft, also die Darlehensgewährung durch die Klägerin an die Tochtergesellschaft im Ausland, durch das Sicherungsgeschäft, hier das Refinanzierungsgeschäft im Inland, zusammengefasst wurde. Im Jahr 2016, das hattest du, Vera, schon angesprochen, kam es dann zu Rückzahlungen auf die Darlehen, die die Klägerin der Tochtergesellschaft im Ausland gewährt hatte, mit der Folge, dass sich Währungskursverluste realisierten, und zwar in signifikanter Höhe von etwa 50.000 Euro. Diese Verluste machte die Klägerin steuerlich geltend und das Finanzamt versagte diesen Abzug mit Verweis auf die Vorschrift, die du schon genannt hast, § 8b Absatz 3 des Körperschaftssteuergesetzes.
Ja, bevor wir jetzt zur Entscheidung des 10. Senats kommen wollen, müssen wir einmal kurz einen Blick auf den gesetzlichen Hintergrund werfen. Hintergrund hieß hier ja eben 8b KStG. Und da stellt sich die Frage, wofür ist die Norm eigentlich gut und was regelt sie überhaupt? 8b KStG bezweckt, vereinfacht gesagt, die Vermeidung von Doppelbesteuerung oder Doppelbegünstigung bei sogenannten Beteiligungserträgen. Dazu muss man sich einmal kurz die Systematik des Körperschaftssteuerrechts vor Augen führen. Körperschaften können ja Erträge erzielen und müssen diese dann eben auch selbst versteuern, denn Körperschaften sind in Deutschland Steuersubjekte. Meistens verbleiben diese Erträge ja aber nicht auf der Ebene der Körperschaft, sondern werden dann an die Anteilseigner der Körperschaften weitergeleitet, ausgeschüttet und da dann nochmal besteuert. Klassisch ist es ja so, dann im Rahmen der Einkommensteuer findet die Besteuerung beim Anteilseigner statt. Es kann aber natürlich auch mal so sein, dass an der Körperschaft wieder eine Körperschaft beteiligt ist. Und genau da kommt dann 8b KStG ins Spiel. Die Vorschrift soll eben vermeiden, dass es zu der Mehrfachbesteuerung kommt, wenn die Gewinne aus Dividenden oder Veräußerungen über Beteiligungsebenen durchgeleitet werden. 8b KStG bewirkt dann in Absatz 1 die Steuerfreistellung der Gewinnausschüttung und in Absatz 2 die aus der Erzielung von Veräußerungsgewinnen. Absatz 3 Satz 3 wiederum schränkt dann die vorgenannte Begünstigung ein und enthält ein Abzugsverbot für sogenannte Gewinnminderungen im Zusammenhang mit den Beteiligungen. Nach Absatz 3 Satz 3 sind Gewinnminderungen, die im Zusammenhang mit der Steuer, mit den steuerfreien Erträgen entstehen, dann bei der Gewinnermittlung nicht zu berücksichtigen.
Ja, ganz genau. Und der Anwendungsbereich dieser Vorschrift, die du zuletzt geschildert hast, der wird dann in den folgenden Sätzen 4 bis 6 des Absatzes 3 von 8b KStG noch erweitert. Danach gelten bestimmte Ausfälle, insbesondere bei Darlehen an verbundene Unternehmen, grundsätzlich als nicht abziehbare Gewinnminderung, es sei denn, und das ist die in Satz 6 enthaltene Rückausnahme, die sogenannte Escape-Klausel, die Konditionen entsprechen dem Fremdvergleichsmaßstab. Wenn man sich diesen Regelungszusammenhang dann anschaut, dann wird man sagen können, dass der insbesondere auf Steuergestaltungen mit Finanzierungsgesellschaften in Niedrigsteuerländern abzielt. Ob Kursverluste aus ordentlichen Rückzahlungen eines marktüblichen Darlehens aber von diesem Regelungszusammenhang erfasst sind, das war jedenfalls nach alter Rechtslage, was die neue Rechtslage besagt, da kommen wir am Ende der Folge nochmal drauf, umstritten. Und mit genau dieser Frage mussten sich unsere Kolleginnen und Kollegen aus dem 10. Senat befassen.
Ja, bezogen auf den konkreten Streitfall hat unser 10. Senat die Klage der Muttergesellschaft als begründet angesehen und klargestellt, dass ein Währungsverlust aus einem ordentlichen Darlehen an eine Tochtergesellschaft nicht automatisch eine abziehbare Gewinnminderung im Sinne des 8b Absatz 3 KStG darstellt. Entscheidend waren dabei aus Sicht des Senats insbesondere drei Punkte. Erstens, dass die Darlehenskonditionen fremdüblich waren. Zweitens, die Verträge waren wirtschaftlich eigenständig. Und drittens, der Verlust stand nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Beteiligung an der Darlehensnehmerin, sondern wurde ja hier durch einen externen Faktor ausgelöst, nämlich die Währungsentwicklung.
Ja, Vera, lass uns doch mal die einzelnen Punkte, die du gerade stichwortartig genannt hast, kurz abklappern. Erster Punkt, Fremdüblichkeit. Das ist ja eine Frage, die uns in unserer steuerrechtlichen Praxis an ganz unterschiedlichen Stellen begegnet. Ich denke da zum Beispiel an verdeckte Gewinnausschüttung oder die Frage der steuerlichen Anerkennung von Vertragsverhältnissen zwischen nahen Angehörigen. Was hat den Senat denn im Streitfall dazu veranlasst, die Darlehensabrede mit dem Tochterunternehmen tatsächlich als fremdüblich anzusehen?
In unserem Fall hatte der Senat jetzt tatsächlich ein relativ leichtes Spiel, wenn man das mal so dahin sagen kann, denn das streitbefangene Darlehen war genauso ausgestaltet wie das Bankdarlehen. Und das war ja bei einem unabhängigen Kreditinstitut von der Tochtergesellschaft aufgenommen worden. Damit war im Streitfall sehr deutlich, dass keine Begünstigungen vorlagen, die außerhalb des üblichen Geschäftsverkehrs zwischen fremden Dritten stehen würden. Außerdem war es der Klägerin gelungen, darzulegen, dass die Tochtergesellschaft über ausreichende Bonität verfügte und die Rückzahlung hier auch ordnungsgemäß und vereinbarungsgemäß erfolgen konnte. Der Senat hat da keine Anhaltspunkte für ein fehlendes fremdübliches Verhalten gesehen und ist davon ausgegangen, dass die Verhältnisse im Streitfall mit denen eines fremden Dritten vergleichbar waren.
Ja, und aus dieser Fremdüblichkeit hat der Senat letztlich auch auf die wirtschaftliche Eigenständigkeit der Vereinbarung geschlossen und dann eben entscheidend darauf abgestellt, dass mit der Wertentwicklung des Schweizer Franken gerade kein Faktor den streitbefangenen Verlust verursacht hatte, der durch die Klägerin oder ihre Konzerntochter hätte beeinflusst werden können. Hier hat der Senat den Streitfall insbesondere von solchen Situationen abgegrenzt, in denen die Verlustursache gerade in der Beteiligung selbst wurzelt, wie beispielsweise bei Kapitalherabsetzungen, Einlageverlusten oder Beteiligungsveräußerungen. Und dann war es auch so, dass die Tatsache, dass sich die Klägerin gegen das Währungsrisiko durch Bildung einer Bewertungseinheit nach dem Handelsrecht abgesichert hatte, aus Sicht des 10. Senats an dem Ergebnis nichts änderte. Hier hat der Senat ausdrücklich betont, dass sich aus der handelsbilanziellen Bildung einer Bewertungseinheit, dieser Microhedges, keine steuerliche Pflicht zur Verrechnung ergibt. Und dabei hat er klargestellt, dass das Steuerrecht sich nicht automatisch an handelsrechtlichen Bewertungseinheiten orientiert, sondern vielmehr das Grundgeschäft, hier also das Darlehen an die Tochter und das Sicherungsgeschäft, hier also das aufgenommene Darlehen von der Schwestergesellschaft im Inland, steuerlich selbstständig zu beurteilen sind, weil es sich eben um rechtlich und wirtschaftlich grundsätzlich eigenständige Vorgänge handelt. Wenn man das mit anderen Worten beschreiben möchte, dann könnte man ja schlagwortartig sagen, nur weil in der Handelsbilanz Kursverluste durch Bildung einer Bewertungseinheit neutralisiert werden, heißt das noch nicht, dass auch steuerlich eine Verrechnungspflicht besteht oder ein Verlust nicht geltend gemacht werden darf. Der Senat hat es also vor diesem Hintergrund abgelehnt, die Kursverluste aus dem Darlehen mit möglichen Kursgewinnen aus dem Sicherungsgeschäft im Inland zu verrechnen. Die Klägerin durfte die Verluste also steuerlich geltend machen, weil sie eben aus dem wirtschaftlich selbstständigen Grundgeschäft resultierten.
Ja, nochmal zusammengefasst kann man also sagen, der 10. Senat war zwar genauso wie das beklagte Finanzamt der Meinung, dass § 8 Absatz 3 Satz 4 KStG einschlägig ist und damit also grundsätzlich auch ein Abzugsverbot besteht. Er hat aber den konkreten Sachverhalt nochmal genau ausgewertet und ist dann, und da anders als der Beklagte, davon ausgegangen, dass die Klägerin ihm nachgewiesen hat, dass auch ein fremder Dritter das Darlehen bei sonst gleichen Umständen gewährt oder nicht zurückgefordert hätte und damit eben diese Escape-Klausel des Satz 6 einschlägig war.
Ja, ganz genau. Schauen wir uns vielleicht mal an, welche praktische Bedeutung die Entscheidung des 10. Senats hat. Da wird man ein bisschen differenzierter schauen müssen und sagen müssen, dass für all diejenigen, die jetzt denken, dass sie mit ihrem neu gewonnenen Wissen aus dieser Podcast-Folge noch viele weitere Fälle werden lösen können, dass man diese Leute enttäuschen wird müssen, denn die Entscheidung, die hat nur Bedeutung für sogenannte Altfälle, für neue Sachverhalte aber nicht, denn der Gesetzgeber hat auf die unklare oder missverständliche und uneinheitliche Rechtslage rund um Währungskursverluste aus Gesellschafterdarlehen inzwischen reagiert. Und zwar mit einer ausdrücklichen Neuregelung, die im Zuge des Körperschaftssteuermodernisierungsgesetzes, des KÖMOG, ab dem Jahr 2022 Teil des Gesetzes geworden ist.
Hintergrund dieser Gesetzesänderung war eben, dass der BfH in einer älteren Entscheidung davon ausgegangen ist, dass diese Wechselkursverluste aus Fremdwährungsdarlehen grundsätzlich als Gewinnminderung im Sinne von § 8b Absatz 3 Satz 4 anzusehen sind, eben mit dieser Folge, dass sie nicht abziehbar sind. Der BfH hat es da abgelehnt, die Norm einschränkend auszulegen und hat dann gesagt, nein, das ist ja Aufgabe des Gesetzgebers, dann, wenn er das anders haben möchte, das Gesetz auch zu ändern. Und wenn wir uns jetzt nochmal rückbesinnen, genau diese BfH-Rechtsprechung war ja im Grunde auch die Ausgangslage unseres Falles. Denn das Finanzamt und die Klägerin und auch das Gericht sind ja erstmal übereinstimmend davon ausgegangen, dass der Satz 4 einschlägig ist. Das ist ja genau das, was der BfH so angenommen hat. Und erst im zweiten Schritt wurde jetzt in diesem Urteil, was wir heute besprochen haben, genau diskutiert, ob man nicht mit Satz 6 wieder aus der Sache rauskommt mit der Escape-Klausel. Hätte der BfH gar nicht entschieden, dass der Satz 4 in diesen Konstellationen immer einschlägig ist, hätte es des Satz 6 oder der Anwendung des Satz 6 gar nicht mehr bedurft.
Ja, die BfH-Rechtsprechung im Hinblick auf die Frage, ob Währungskursverluste in den Anwendungsbereich von 8b Absatz 3, Satz 3 und 4 fallen, die hat der Gesetzgeber tatsächlich beim Wort genommen und reagiert. Denn seit dem 1. Januar 2022 gilt § 8b Absatz 3, Satz 6 des Körperschaftssteuergesetzes in neuer Fassung. Und dort ist nun klargestellt, dass Währungskursverluste im Zusammenhang mit Gesellschafterdarlehen nicht als Gewinnminderung im Sinne der Sätze 4 und 5 gelten. Sie fallen also nicht unter das Abzugsverbot. Das Ziel, das der Gesetzgeber mit dieser Gesetzesänderung verfolgt hat, das ist relativ klar. Eine gleichmäßige steuerliche Behandlung von Währungsgewinnen einerseits und Währungsverlusten andererseits im Zusammenhang mit Gesellschafterdarlehen. Denn bislang war es so, dass Kursgewinne steuerpflichtig waren, während Kursverluste nicht abziehbar waren. Und das war eine klare Asymmetrie, die der Gesetzgeber hat beseitigen wollen. Jetzt ist ausdrücklich gesetzlich geregelt, dass sowohl Gewinne als auch Verluste aus Währungskursschwankungen bei solchen Darlehensverhältnissen steuerlich berücksichtigt werden. Und das bringt für die Steuerpflichtigen mehr Klarheit und mehr Gleichbehandlung.
Die Entscheidung, die wir heute besprochen haben vom FG, verdeutlicht jetzt also einerseits, zu welchen steuerlichen Schieflagen es eben nach der alten Gesetzeslage kommen konnte und welche Bedeutung gerade vor diesem Hintergrund die Einhaltung der Fremdvergleichsgrundsätze hatte. Ja, denn nur über diesen Fremdvergleichsgrundsatz kam man wieder raus aus der Schieflage. Deshalb dürfte die Entscheidung jetzt auch für die Beratungspraxis durchaus weiterhin interessant sein. Außerdem wollen wir auch nicht vergessen, die Neuregelung ist relativ neu, auch in zeitlicher Hinsicht. Und bis alle Altfälle, also alle Fälle, die noch in die Zeit vor Einführung der neuen gesetzlichen Regelung fallen, abgearbeitet sind, wird es wohl durchaus noch einige Zeit dauern. Und für diese Zeit ist dann auch die hier besprochene Rechtsprechung relevant.
Ja, Vera, damit sind wir mit unserer Entscheidungsbesprechung schon wieder am Ende. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Entscheidung nachlesen möchten, dann kann ich Ihnen noch ein paar Eckdaten zu der Entscheidung sagen. Sie datiert auf den 20. Februar 2025 und ist unter dem Aktenzeichen 10K764 aus 22 ergangen. Wie immer ist die Entscheidung über unsere Website, also die Website des FG Münster, abrufbar. Wir werden die Entscheidung auch nochmal in den Shownotes und auch in unserem LinkedIn-Post verlinken, damit Sie da möglichst leichten Zugriff darauf haben. Wir wünschen Ihnen jetzt schon mal frohe Osterfeiertage, freuen uns auf ein Wiederhören im Mai. Ja, und von meiner Seite aus alles Gute. Machen Sie es gut.
Ja, von mir auch alles Gute und auf Wiederhören.